SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tentrup, guten Tag. Neues Geiselvideo sorgt in Israel für Proteste. Saarländisches Forscherteam sucht nach Malaria-Medikament. US-Außenminister Blinken zu schwierigen Gesprächen in China. Unter anderem darum geht es heute in der Bilanz am Mittag. Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. An diesem Tag verschleppte die Terrororganisation etwa 250 Menschen in den Gazastreifen. Israel schätzt, dass sich noch 129 dieser Geiseln dort befinden. Ihre Familien hören nicht auf zu protestieren. Sie und viele Demonstranten haben immer wieder einen Deal zur Freilassung der Geiseln gefordert. Nun hat die Terrororganisation Hamas ein neues Geiselvideo veröffentlicht. Aus Tel Aviv berichtet Tim Aßmann.
Demonstranten verschaffen sich lautstark Gehör. Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei. Ein Wasserwerfer wird eingesetzt. Es gibt Festnahmen. Vor einer Jerusalemer Synagoge warteten Angehörige der Geiseln im Gazastreifen und Unterstützer auf Israels rechtsextremen Minister für innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Zeitgleich wurde auch vor der Jerusalemer Residenz vom Premierminister Benjamin Netanyahu protestiert. Die Demonstranten fordern von Netanyahu, Ben-Gvir und anderen Regierungsmitgliedern, dass sie mehr unternehmen, um die Geiseln lebend freizubekommen. Stunden zuvor war ein Video bekannt geworden, das den verschleppten US-stämmigen Israeli Hirsch Goldberg-Polien zeigt. Auf der von den Geiselnehmern gemachten Aufnahme ist zu sehen, dass dem 24-Jährigen, der bei dem Hamas-Überfall am 7. Oktober schwer verletzt wurde, Teile des linken Unterarms amputiert wurden. Goldberg-Polien erhebt in dem Video Vorwürfe gegen Regierungschef Netanyahu, verlangt mehr für die Freilassung der Geiseln zu tun. Kurz danach veröffentlichen die Eltern des jungen Mannes eine Videobotschaft. Hirschs Vater, John Polin, wendet sich direkt an die Konfliktparteien und die Vermittler.
Be brave.
Seid stark, macht weiter, nutzt den Moment und macht einen Deal, um uns mit unseren Lieben zu vereinen und das Leiden in der Region zu beenden. Das Video aus dem Gazastreifen nährt unter den Geiselangehörigen die schlimmsten Befürchtungen. Sie wissen nicht, wo ihre Liebsten versteckt werden, ob Hamas wirklich die Kontrolle über alle Geiselnehmer hat und wie viele der Entführten noch leben. Hirsch Goldberg-Polin spricht in dem Video davon, dass 70 Geiseln durch israelische Luftangriffe umgekommen seien. Natürlich wissen auch die Familien der Verschleppten, dass diese Zahl eine Erfindung der Hamas sein kann, um das Geschehen zu manipulieren. Es gab aber bereits in der vergangenen Woche einen britischen Medienbericht, wonach auch die israelische Führung davon ausgehe, dass nur noch 40 der mehr als 100 noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln am Leben sein könnten. Der Bericht wurde dementiert. Militärsprecher Daniel Hagari erklärte nun nach der Veröffentlichung des Videos mit Hirsch Goldberg-Polin:
This psychological terror video.
Dieses Video ist psychologische Kriegsführung und nicht nur eine Erinnerung daran, was Hamas am 7. Oktober getan hat, sondern auch daran, wie krank diese Terrorgruppe ist. Solange die Geiseln nicht frei sind, wird die Armee Hamas verfolgen, überall in Gaza. Und dazu gehört möglicherweise bald auch die Stadt Rafah. Die israelische Online-Plattform Times of Israel berichtet, die Armee des Landes habe ihre Vorbereitungen für die seit Monaten diskutierte mögliche Offensive gegen Rafah abgeschlossen und das Kriegskabinett des Landes werde sich nun mit den Plänen befassen. In den vergangenen Tagen wurden die israelischen Bodentruppen im Gazastreifen verstärkt. Satellitenaufnahmen zeigen außerdem aufgebaute Zelte nahe der Stadt Khan Yunis, ca. 5 Kilometer von Rafah entfernt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte am Anfang einer israelischen Operation die Evakuierung von Rafah stehen und die Unterbringung hunderttausender palästinensischer Binnenflüchtlinge in Zeltstädten. Eine Aktion diesen Umfangs würde voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Internationale Hilfsorganisationen und auch die Vereinten Nationen warnen weiter vor einer Offensive gegen das mit Flüchtlingen überfüllte Rafah, fürchten eine humanitäre Katastrophe. Das israelische Kriegskabinett will sich neben den Plänen für eine Rafah-Offensive, Medienberichten zufolge, auch erneut mit den Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln beschäftigen. Auch durch das Video mit Hirsch Goldberg-Polin ist der Druck auf die israelische Regierung in dieser Frage weiter sehr hoch.
Tim Aßmann aus Tel Aviv. Wir schauen nach Berlin, die AfD und ihre Spionageaffäre. Maximilian Krah bleibt AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, auch wenn sein Mitarbeiter aus dem EU-Parlament unter Spionageverdacht steht. Nicht nur mit China soll der AfD-Umgang etwas zu lax gewesen sein. Im Zusammenhang mit der Nummer 2 auf der AfD-Europaliste, Peter Bistron, geht es um Russland. Die Spionageaffäre und die Folgen, darüber debattiert der Bundestag heute in einer Aktuellen Stunde. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte.
Bedrohung unserer Demokratie, Russland, China und die Rolle der AfD. Das ist der Titel der Aktuellen Stunde, in der sich heute der Bundestag auf Antrag der Ampelkoalition mit den jüngsten Spionage- und Bestechungsvorwürfen rund um die AfD befassen will. Zuvor war ein Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Kra, wegen des Vorwurfs der Spionage für China festgenommen worden. Der Nummer 2 der AfD auf der Europawahlliste, dem Bundestagsabgeordneten Büstron, wird unterdessen vorgeworfen, unerlaubterweise Geld aus Russland angenommen zu haben. Büstron bestreitet ein Fehlverhalten. Kanzler Scholz hatte gestern die Spionagevorwürfe gegen den Mitarbeiter Kraas als sehr besorgniserregend bezeichnet. Die Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland verlangte jetzt eine eidesstattliche Erklärung Kraas, in der er versichere, weder etwas von den Spionagetätigkeiten seines Mitarbeiters gewusst zu haben, noch selbst je daran beteiligt gewesen zu sein. Maximilian Kra teilte mit, er bleibe Spitzenkandidat der AfD, werde aber am Wahlkampfauftakt am Samstag nicht teilnehmen, um Wahlkampf und Ansehen der Partei nicht zu belasten.
Die Bundeswehr soll im Alltag sichtbarer werden. Ampel- und Unionsfraktionen wollen im Bundestag für einen nationalen Veteranentag stimmen. Es soll der 15. Juni werden, gedacht als Anerkennung für die rund 10 Millionen Männer und Frauen, die jemals bei der Bundeswehr waren oder es noch sind. Der Bundestag debattiert heute auch über den Bericht der Wehrbeauftragten. Eva Högel von der SPD hatte ihn ja bereits im März vorgelegt. Dem Bericht wird inzwischen deutlich mehr Aufmerksamkeit zuteil als vor dem russischen Krieg in der Ukraine. Und Baustellen hat die Bundeswehr viele. Uli Haug hat sie zusammengetragen.
Der Truppe fehlt das Personal.
Und sie altert und schrumpft immer weiter, schreibt die Wehrbeauftragte Eva Högel in ihrer jährlichen Bestandsaufnahme für den Bundestag. Das Durchschnittsalter der Soldaten ist leicht gestiegen, die Bewerberzahlen sind zurückgegangen. Seit Jahren sind tausende Dienstposten bei der Bundeswehr nicht besetzt. Das Ziel, die Personalstärke bis 2031 von derzeit knapp 182.000 auf dann mindestens 203.000 Soldaten zu erhöhen, sei nur schwer zu erreichen, stellt die Wehrbeauftragte fest. Angesichts der Personalnot lässt Verteidigungsminister Pistorius auch verschiedene Wehrpflichtmodelle anderer Staaten analysieren.
Das Materialproblem.
Die persönliche Ausrüstung der Soldaten ist mittlerweile besser geworden. Aber es fehlen weiterhin Munition, Panzer oder Ersatzteile. Die Bundeswehr ist mit Blick aufs Material noch nicht vollständig einsatzbereit, trotz des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens. Ein Grund? Die Abgabe von Waffen und Munition an die Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Bundeswehr Material mit einem geschätzten Beschaffungswert von über 5 Milliarden Euro abgegeben. Gleichzeitig steigen die Anforderungen. Verteidigungsminister Pistorius will erstmals 5000 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren.
Finanzfragen weiter ungeklärt.
Nicht nur für die Aufstellung der Litauen-Brigade braucht Verteidigungsminister Pistorius dringend Geld. Auch für den regulären Verteidigungshaushalt 2025 will er deutlich mehr Geld von Finanzminister Lindner. Im Raum stehen bis zu 6,5 Milliarden Euro. Mittelfristig ist auch deshalb mehr Geld nötig, weil das 100 Milliarden Euro Sondervermögen mittlerweile verplant ist und maximal noch bis 2027 reicht.
Wie geht es dem Klima? Sozusagen fiebergemessen wird regelmäßig auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. 28 dieser Konferenzen hat es bisher gegeben und da wurde schon viel beschlossen, von der Senkung der Erderwärmung bis zum Ausstieg aus fossilen Energien, der jedenfalls im Grundsatz in Dubai verabredet wurde, in dem Wüstenstaat, der seinen Reichtum den Erdöl verdankt. Dort fand die 28. Weltklimakonferenz statt und nun steht Nummer 29 bevor. Im Dezember in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans. Vorbereitet wird diese Weltklimakonferenz in Deutschland. Heute und morgen werden dazu hochrangige Vertreter aus 40 Ländern erwartet. Björn Dake über den Petersberger Klimadialog.
Aus allgemeinen internationalen Zusagen konkrete nationale Politik machen. Das hat sich Außenministerin Baerbock für den Petersberger Klimadialog vorgenommen. Bei der Konferenz in Berlin geht es vor allem darum, mehr Geld aufzutreiben, damit sich ärmere Länder besser auf die Folgen des Klimawandels einstellen können. Baerbock ruft bei der Eröffnung dazu auf, kreative Ideen zu entwickeln. Wir wollen liefern und nicht nur versprechen. Deshalb brauchen wir innovative Finanzierungsquellen. Öffentliches Geld allein wird nach ihren Worten nicht reichen. Nötig sind laut der grünen Politikerin auch private Investitionen, zum Beispiel in Solarparks. Das Problem: Investoren gehen bisher vor allem in die gut entwickelten Länder. Allein Deutschland gibt jedes Jahr gut 6 Milliarden Euro für den internationalen Klimaschutz, trotz knapper Kassen. Entwicklungsministerin Schulze verteidigt das. Sie sagt, was wir jetzt zu wenig in Klimaschutz stecken, kostet langfristig ein Vielfaches, um die Schäden zu beheben. Die SPD-Politikerin will dabei vor allem Superreiche in die Pflicht nehmen. Milliardäre haben laut Schulze den größten CO2-Fußabdruck, tragen ihrer Meinung nach aber viel zu wenig zu einer Lösung bei. Beim Petersberger Klimadialog wird die große UN-Klimakonferenz vorbereitet. Sie findet im November in Aserbaidschan statt.
Sie ist klein und unscheinbar, gilt aber als eins der gefährlichsten Tiere der Welt. Die Anopheles-Mücke, die Malaria überträgt. Weltweit stecken sich jährlich rund 250 Millionen Menschen mit dieser gefürchteten Krankheit an, vor allem in Afrika. Malaria-Risikogebiete gibt es aber auch in Asien und Südamerika. Besonders gefährdet Kinder unter 5 Jahren, aber auch Touristen, die in Risikogebiete reisen. Ihnen wird dringend empfohlen, sich vor dem Stich der Anopheles-Mücke zu schützen. Die Weltgesundheitsorganisation ruft am heutigen Weltmalariatag dazu auf, die Anstrengungen im Kampf gegen die Krankheit zu verschärfen. Im Saarland forscht Professor Rolf Müller an einem Medikament gegen Malaria, und zwar am Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung, kurz HIPS. Das Forschungsprojekt wird von der Bill und Melinda Gates Foundation unterstützt. Und vor der Sendung konnten wir mit Professor Müller sprechen. Bevor wir über Ihre Forschung sprechen, warum ist Malaria so gefährlich? Was daran ist so gefährlich?
Im Prinzip die leichte Übertragbarkeit durch den Mückenstich. Dadurch sind im Prinzip alle Menschen gefährdet, die in einem Malaria-Gebiet sich bewegen.
Wenn wir mal auf den Stand der Malaria-Bekämpfung schauen. Es gibt ja eine Impfung gegen Malaria, die ist aber nicht immer wirksam. Und es gibt auch kein wirklich gutes Medikament gegen Malaria, wenn man sie denn mal hat. Wie ist denn der Stand der Malaria-Bekämpfung?
Also Ersteres ist korrekt. Es gibt einen Impfstoff. An Impfstoffen wird seit vielen Jahrzehnten gearbeitet. Leider gibt es aber noch keinen, der einen vollständigen Schutz vermittelt. Man hat da nur mehrere 10% Chance. Deshalb wird eigentlich auch denjenigen, die in Malaria-Gebiete verreisen, eine sogenannte Malaria-Prophylaxe empfohlen. Es gibt eigentlich gute Medikamente, die sind aber denjenigen, die am meisten betroffen sind, leider kaum zugänglich. In Afrika und in Asien, da ist die Gesundheitsversorgung einfach nicht so gut, dass alle Patienten, die dann eine Malariaerkrankung haben, auch behandelt werden können. Es gibt zwar viele Resistenzen, aber grundsätzlich haben wir Medikamente, mit denen man Malaria heilen kann.
Mhm. Malaria quält ja die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Mittlerweile fliegt die Menschheit zum Mond und wir haben KI erfunden. Aber bei Malaria ist oft die Rede von Resistenzen. Und der Tipp, den man immer hört, ist lange Hosen und ein Moskitonetz. Ist ein Wirkstoff gegen Malaria so schwer zu finden, den man dann auch weiter verbreiten könnte? Oder haben wir uns einfach als Menschheit noch nicht genug darum bemüht?
Letzteres ist sicher der Fall. Im Vergleich zur Zahl der Infektionsfälle sind die Bemühungen der Prophylaxe, der Impfung und auch im Bereich der Wirkstoffe sicher nicht ausreichend. Das liegt halt daran, dass die ökonomischen Gegebenheiten in den betroffenen Ländern nicht so günstig, nennen wir es mal, sind wie in Nordamerika und Europa, was dann halt eine verringerte Entwicklung von Substanzen mit sich bringt. Es ist aber einfach so, das sollte man betonen, Prophylaxe ist der beste Weg. Daher lange Hosen, Moskitonetze, Substanzen, die man sich auf die Haut schmiert, die dann die Moskitos davon abhalten, überhaupt zu landen. Das ist das, was man in erster Linie tun sollte, um sich vor den Stichen zu schützen. Die Mücken kennen wir ja hier auch. Hier ist halt nur ein unangenehmes Jucken. Doch ist halt immer das Risiko gegeben, dass Malaria mit übertragen wird.
Der Malaria-Erreger ist ja ein Parasit, das Plasmodium. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchten Sie dem Plasmodium mithilfe eines Bodenbakteriums an den Kragen in Ihrer Forschung. Können Sie uns da Ihre Forschung ein bisschen näher bringen?
Ja, wir möchten mit einem Wirkstoff, den wir aus einem Bodenbakterium isoliert haben, die Plasmodien bekämpfen. Es geht nicht um das Bodenbakterium selbst, was man dann einsetzt, um den Parasit zu bekämpfen, sondern um chemische Substanzen, die Bodenbakterien produzieren, die wir hier analysieren und dabei dann auf Wirkstoffe gestoßen sind, die eine hervorragende Aktivität gegen den Malaria-Erreger aufweisen.
Sie sagen Aktivität gegen den Malaria-Erreger. Wie genau sollen denn Ihrer Idee nach diese Stoffe gegen Malaria-Erreger wirken?
Wichtig ist halt am Ende, dass man einen Angriffspunkt im Erreger findet, den der Mensch so nicht hat, um Nebenwirkungen dann auch möglichst zu vermeiden. Das lässt sich in der Regel nicht komplett erreichen, aber hier geht es um Wirkstoff, der halt eine Achillesferse des Erregers angreift und so zu dessen Abtötung führt.
Und wie weit sind Sie mit der Forschung?
Das ist eine gute Frage. Dafür muss man vielleicht ein bisschen ausholen und erläutern, dass üblicherweise von der Entdeckung eines Medikaments bis zur Markteinführung etwa 10 bis 12 Jahre vergehen. Und da würde ich sagen, sind wir deutlich über die Hälfte. Was aber immer noch bedeutet, das sind noch einige Jahre vor uns, bis man hoffentlich diesen Wirkstoff auch in der Apotheke wird kaufen können.
Sollte dieser Wirkstoff tatsächlich durch sämtliche Tests durchgekommen sein und irgendwann auch auf dem freien Markt landen? Sie haben am Anfang darüber gesprochen, wie schwierig es ist, auch Medikamente dann tatsächlich in die Malaria-Gebiete zu bringen, dass sie bei den Menschen landen, die die wirklich nötig hätten. Wie stellen Sie sich das für das Medikament vor, an dem Sie forschen?
Das ist ein grundsätzliches Problem bei Malaria, aber auch bei anderen Infektionserkrankungen, gerade der Tropen, in jetzt vom Gesundheitssystem her weniger entwickelten Ländern ist das halt prinzipiell schwierig, die Versorgung der Betroffenen sicherzustellen. Vor dem Hintergrund ist für uns wichtig, dass wir die Entwicklung gemeinsam mit der Bill und Melinda Gates Stiftung machen, die besonderen Wert darauf legt, dass die Wirkstoffe am Ende nicht so teuer werden, dass sie letztlich überhaupt nicht zur Verfügung stehen können.
Was sind Ihre nächsten Pläne in der Malaria-Forschung? Was werden Sie uns möglicherweise in einem Jahr am Weltmalaria-Tag dazu sagen können?
Wir erhoffen uns, dass wir den Wirkstoff mit unseren Partnern so weiterentwickeln können, dass wir dann erste Studien mit dem Wirkstoff in Tiermodellen machen können, um dort nachzuweisen, dass wir die Wirksamkeit doch dann auch nachweisen können.
Soweit Professor Rolf Müller vom Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung im Saarland. Ob Donald Trump vor Gericht Immunität genießt, darum geht's gleich in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Zunächst aber Wichtiges in Kürze mit Denise Friemann.
Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich heute mit der Frage, ob Kommunen der deutschen Fußballliga Polizeikosten für Hochrisikospiele in Rechnung stellen dürfen. Die DFL wendet sich mit einer Verfassungsbeschwerde gegen eine Regelung aus Bremen, nach der die Stadt bei bestimmten Großveranstaltungen Gebühren für größeren Polizeiaufwand erheben kann. Aus Sicht der DFL ist die 2014 geschaffene Regelung verfassungswidrig. Im Gebühren- und Beitragsgesetz der Stadt Bremen ist seitdem festgehalten, dass bei gewinnorientierten Großveranstaltungen, bei denen Gewalt zu erwarten ist, Gebühren für polizeiliche Mehrkosten erhoben werden können. Die Erwartungen der deutschen Exportindustrie haben sich im April wieder leicht verschlechtert. Der monatliche Indikator des Münchner IFO-Instituts sank auf -2 Punkte nach -1,2 Punkten im März. IFO-Umfragechef Wohlrabe sagte, die guten Wachstumsaussichten in der Weltwirtschaft würden sich noch nicht in zusätzlichen Aufträgen niederschlagen. Der Exporterwartungsindikator basiert auf monatlichen Rückmeldungen einer vierstelligen Zahl von Industrieunternehmen. Bundesfinanzminister Lindner hat eine Kindergelderhöhung für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. Der FDP-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Erhöhung sei angebracht, um die Inflation auszugleichen. Eine Erhöhung in diesem Jahr, wie von der SPD und den Grünen gefordert, lehnt Lindner ab. Das Kindergeld sei bereits im vergangenen Jahr stark erhöht worden.
Donald Trump und die Justiz eine schier unendliche Geschichte. Mal geht's um Schweigegeld für eine Pornodarstellerin, mal um Wahlmanipulation. Heute befasst sich das oberste Gericht der USA mit der Frage, ob Donald Trump womöglich weitreichende Immunität genießt für seine Zeit als US-Präsident. Könnte er am Ende womöglich gar nicht belangt werden wegen des Sturms auf das Kapitol im Januar 2021? Aus Washington berichtet Nina Barth.
Bei der Frage der Immunität geht es auch darum, ob Ex-Präsident Donald Trump wegen versuchter Wahlmanipulation und dem Sturm aufs US-Kapitol strafrechtlich belangt werden kann oder nicht. Bis die Immunitätsfrage geklärt ist, kann der geplante Prozess gegen ihn vor einem Bundesgericht in Washington nicht beginnen. Trump sagt, natürlich müsse ein ehemaliger Präsident absolute Immunität genießen, sonst könne er aus ständiger Angst vor späterer Strafverfolgung nicht richtig funktionieren. Aus seiner Sicht geht das sogar so weit, dass ein ehemaliger Präsident nicht mal wegen eines Kapitalverbrechens wie Mord angeklagt werden kann. Dagegen argumentiert der Chefankläger im Wahlbetrugsprozess, Sonderermittler Jack Smith, niemand steht über dem Gesetz. Und er macht Druck, will, dass schnell eine Entscheidung getroffen wird, damit der Wahlbetrugsprozess möglichst schnell beginnen kann. Smith will erreichen, dass Trump schuldig gesprochen wird, und zwar noch vor der Präsidentschaftswahl im November. Aber bis zur Entscheidung der Immunitätsfrage durch den Supreme Court dürfte es mehrere Wochen dauern. Die meisten Experten in den USA sind sich einig, dass die Richterinnen und Richter Trump keine absolute Immunität zugestehen werden.
US-Außenminister Blinken ist in China, ein Besuch in schwierigen Zeiten. Das Verhältnis zwischen Washington und Peking ist ja nicht gerade entspannt. Welche Probleme angesprochen werden sollen? Dazu aus China ARD-Korrespondent Benjamin Eisel.
Streitpunkte zwischen China und den USA gibt es viele. Allen voran der Umgang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine und Chinas Freundschaft mit dem Aggressor Russland.
When it comes to Russia's defense industrial base, the primary contributor in this moment to that is China. We see China sharing machine tools, semiconductors, other dual-use items.
China sei der Hauptlieferant für die russische Rüstungsindustrie, sagte Antony Blinken vergangene Woche in Italien. Werkzeugmaschinen, Mikrochips und andere Dual-Use-Güter, also Technologie, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann. Der US-Außenminister werde dem Thema oberste Priorität einräumen bei seinen Gesprächen in Peking, so Bonnie Glaser von der US-Stiftung German Marshall Fund. Der Krieg in der Ukraine läuft nun schon mehr als 2 Jahre und offenbar wurde der russische Verteidigungssektor im Wesentlichen mit Chinas Hilfe neu aufgestellt. Die Volksrepublik hat offenbar auch Dual-Use- und Waffenkomponenten geliefert und das ist etwas, worüber die Vereinigten Staaten und auch Europa sehr besorgt sind.
And I know Europe is very concerned about.
美方一边出台大规模援助乌克兰法案。
Wang Wenbin am Dienstag. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums weist die Vorwürfe zurück und dreht den Spieß um. Dass die USA auf der einen Seite die Ukraine militärisch unterstützten und gleichzeitig Chinas normale Wirtschaftsbeziehungen mit Russland diskreditierten, das sei unverantwortlich und heuchlerisch. China gieße weder Öl ins Feuer, noch profitiere das Land von dem Krieg. Und schon gar nicht werde man solche Anschuldigungen tolerieren, so der Sprecher. Dass China nicht von dem Krieg profitiert, ist nachweislich falsch. Der Handel zwischen den beiden autokratisch regierten Nachbarn blüht. Das Land liefert inzwischen fast alles nach Russland, was demokratische Nationen gestoppt haben und ermöglicht der russischen Bevölkerung so ein weitgehend normales Leben, während in der Ukraine Krieg geführt wird. Im Gegenzug kauft die Volksrepublik große Mengen Energie, Einnahmen für die russische Kriegskasse. Weiterer Streitpunkt zwischen China und den USA ist die amerikanische Unterstützung für Taiwan. Der US-Kongress hat am Dienstag Militärhilfen in Höhe von 8 Milliarden Dollar für die demokratisch regierte Insel bewilligt. Die kommunistische Partei betrachtet dies als Einmischung, da Taiwan als eigenes Staatsgebiet gesehen wird. Die Führung in Peking beklagt zudem US-Sanktionen. Die Regierung in Washington versucht unter anderem, China davon abzuhalten, an hochleistungsfähige Mikrochips zu kommen, die zum Beispiel für die Produktion von modernen Waffen benötigt werden. China wirft den USA vor, den Aufstieg des Landes behindern zu wollen. Genug Gesprächsstoff also für US-Außenminister Antony Blinken, der bis morgen in China bleibt.
Die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, eine der wichtigsten kulturellen Institutionen im Land. Wie geht es damit weiter, nach dem Desaster um die Absage der Ausstellung der umstrittenen Künstlerin Candice Breitz und nach dem erzwungenen Abgang der Vorständin Andrea Jahn? Die CDU-Landtagsfraktion hat gestern einen Antrag ins Plenum eingebracht. Sie fordert darin die Auflösung der Personalunion von Kulturministerin und dem Vorsitz des Kuratoriums der Stiftung. Die Landtagsdebatte am frühen Abend hat sich SR-Reporterin Barbara Krech angehört.
Wenn man vor einem Scherbenhaufen steht, dann weiß man eigentlich genau, was zu tun ist. Aufräumen und neu aufstellen.
Oder einfach Gras drüber wachsen lassen. Diese zwei Optionen wurden, vereinfacht gesagt, gestern Abend im Saarländischen Landtag heftig diskutiert. Die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Jutta Schmidt-Lang, begründete ihren Antrag zur Neugestaltung des Gesetzes natürlich mit der reichlich verunglückten Absage der Breitz-Ausstellung und dem kopflosen Handeln der Vorständin der Stiftung Andrea Jahn, die inzwischen ja ihr Amt zurückgegeben hat.
Zu verantworten hat es aber auch gleichermaßen eine Kuratoriumsvorsitzende und Kulturministerin, die zu lange die schützende Hand darüber gehalten hat und Dinge schleifen ließ. Kopfloses Vorgehen, bis heute nicht sauber und belegbar mit Argumenten untermauert. Und hieran trägt in besonderem Maße die Kuratoriumsvorsitzende und Kulturministerin Verantwortung.
Und deshalb, so die Schlussfolgerung der Saar-CDU, müsste künftig die Personalunion von Kulturministerin und Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung voneinander getrennt werden. Solche Überlegungen gab es bereits schon einmal, aber bei der Bewältigung der Katastrophe um den Bau des vierten Pavillons, die damals die CDU-Landesregierung verursacht hatte, gestand sogar Jutta Schmidt-Lang dem damaligen SPD-Kulturminister Ulrich Commerson zu, wäre die Personalunion richtig gewesen, um die politische Verantwortung zu übernehmen.
Aber wenn dieses Amt eben automatisch in Personalunion am Ministeramt gekoppelt ist, dann sind die nötigen Voraussetzungen in der personellen Nachfolge nicht notwendigerweise gegeben. Denn seither fehlt es dann an Einsatz, an der notwendigen kulturpolitischen Expertise und der nötigen Führung bei dem eben beschriebenen Spagat der Anforderungen.
Doch dieser Kritik wollte sich gestern die SPD-Landtagsfraktion nicht stellen und stocherte stattdessen in der missglückten kulturpolitischen Verantwortung der CDU von Anno Dunemal herum. Summa summarum war die gestrige Debatte um ein neues Stiftungsgesetz also politisches Schaulaufen ohne Mehrwert. Die CDU mit einem Antrag zur Auflösung der Personalunion von Kuratoriumsvorsitz und Kulturministeramt, ohne aber mit konkreten Vorstellungen aufzuwarten, wie denn so eine Stiftung klug und verantwortungsvoll umgebaut werden könnte. Und die SPD, die die Schuld in der Vergangenheit sucht und sich dem Fehlverhalten ihrer eigenen Kulturministerin nicht stellen will. Für die Kulturpolitik im Land und der gebeutelten Stiftung sind das keine guten Aussichten in Sachen Zukunftsgestaltung des Saarlandmuseums und der saarländischen Kulturpolitik.
Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag wechselhaft, vereinzelt Regen oder Graupel, im Bergland Schnee, 7 bis 11 Grad. Kommende Nacht 4 bis 0 Grad. Morgen am Freitag Wolkenschauer, ein bisschen Sonne. Alles drin bei 10 bis 14 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Nach der Zustimmung des US-Senats hat Präsident Biden das Hilfspaket für die Ukraine unterzeichnet. Die ersten Waffen sollten kurz darauf geliefert werden. Die Zeitung Hospodářské Noviny aus Tschechien ist der Ansicht, dass die freigegebenen Gelder nicht reichen werden. Unter Experten herrscht die Meinung vor, dass die Ukraine für rund 12 Monate mit den nötigsten Mitteln ausgerüstet sein wird, wenn man das amerikanische Paket, die Gelder der Europäischen Union, die Hilfe aus Großbritannien und aus weiteren Ländern sowie die tschechische Munitionsinitiative zusammenrechnet. Doch für irgendwelche Träume von einer Offensive und einer Zurückeroberung der von Russland besetzten Gebiete, wie sie vor einem Jahr beschworen wurden, wird das nicht reichen. Das wahrscheinlichste Szenario für die Ukraine lautet nun, sich einzugraben, die Front zu halten und sich eine politische Lösung auszudenken. The Times aus Großbritannien nimmt den Besuch des britischen Premiers Sunak gestern in Berlin zum Anlass, um auch die Ukraine-Politik von Kanzler Scholz zu kommentieren. Getragen von einem parteiübergreifenden Konsens hat Sunak die Militärhilfe für die Ukraine stets konsequent unterstützt. Die Haltung von Olaf Scholz war hingegen eher mehrdeutig. Der Bundeskanzler hat mit einer erheblichen Skepsis in Deutschland gegenüber dem ukrainischen Wagnis zu kämpfen. Diese grundlegende Spannung zwischen den britischen und deutschen Vorstellungen vom Ukraine-Krieg muss aufgelöst werden. Präsident Putin wird bestürzt darüber gewesen sein, dass Amerika in dieser Woche sein Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit bekräftigt hat. Er darf sich jetzt nicht damit trösten können, dass die beiden europäischen Führungsmächte der NATO unterschiedliche Haltungen vertreten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.